Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
So, läuft's bei dir, Susanne?
Ja, es läuft. Zweiter Versuch.
Jetzt ist uns das auch mal passiert, dass was verloren gegangen ist, aber zum Glück nur 5 Minuten.
Ja, es waren nur 5 Minuten. Ja, jetzt habe ich auch gelernt, dass es wirklich wichtig ist, das richtige Format auszuwählen.
Den richtigen Knopf zu drücken.
Ich habe die ganze Zeit nur Petra angeguckt und habe es nicht gemerkt. Gut, wir wollten nämlich gerne mal darauf hinweisen, dass wir ja auch eine tolle Webpage haben, eine Homepage, frauenleben-podcast.de.
Ja, ich möchte jetzt hier nicht pingelig werden.
Nee, ist okay. Was möchtest du nicht?
Nicht pingelig werden, aber es heißt weder Webpage noch Homepage, sondern Website.
Scheiße. Website.
Und die Website hat eine Startseite und auf der befinden sich unsere Podcast-Einträge. Und wir haben aber auch eine Unterseite, da ist der Blog drauf, auf den wir hinweisen möchten. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich dich hier so vorführe. Soll ich das rausschneiden?
Nee, lass es ruhig. Ich stehe dazu. Ich habe die Aufnahme versemmelt und ich verwende falsche Begriffe. Das ist in Ordnung. Das darf ruhig jeder wissen.
Naja, ich bin halt Übersetzerin für IT hauptsächlich und das wird so oft falsch gemacht. Und deswegen, wenn ich das dann höre, zucke ich immer schon zusammen. Und
ja gut, dann bin ich wenigstens nicht alleine.
Nein, auf keinen Fall.
Aber gut, das lenkt jetzt ab von dem, was wir eigentlich erzählen wollten. Wenn ich jetzt Blog sage, ist das aber das richtige Wort.
Wunderbar.
Das wird aber manchmal mit CK geschrieben, das habe ich auch schon gelesen.
Und das ist zum Schreiben, also ein Schreibblock, aber wir haben einen Blog mit G hinten und haben da viele schöne Artikel und der neueste Artikel, davon wolltest du erzählen.
Genau, Angelika Overath, das ist eine Schriftstellerin aus Deutschland, die jetzt schon seit einigen Jahren in der Schweiz lebt und die ein Buch geschrieben hat über Engadiner. Also über Frauen, die im Engadin leben. Also das ist ein Buch mit Porträts. Und anlässlich dieses wirklich sehr schönen poetischen Buchs hat Petra ihr ein paar Fragen gestellt.
Wir kennen sie nämlich, weil wir beide schon mal bei einem Schreibkurs von ihr waren. Also sie macht auch mit ihrem Mann Schreibkurse im Engadin. Das ist auch verlinkt in dem Artikel, falls ihr euch dafür interessiert. Das ist auch sehr empfehlenswert.
Ja. Genau. Das könnt ihr da nachlesen und da sind auch andere Artikel drauf, immer mal wieder auch Frauenporträts und wir haben einen Vorsatz, ne, für 2025.
Ja.
Gerade eben gefasst.
Ja, wir werden den Blog mal wieder ein bisschen mehr füllen.
Wir sollten da wirklich mehr machen. Also wenn ihr auf die, Moment, was sage ich jetzt, Startseite unserer, nicht Homepage.
Website.
Nee, Homepage ist ja die Startseite, oder?
Genau, ja.
Unserer Website kommt, da ist dann als allererstes der Blog, der Podcast.
Der Podcast.
Und dann gibt es eben auch einen Blog.
Genau. So. Puh, haben wir das geschafft.
Ja, und jetzt kommen wir zu unserer aktuellen Folge.
Genau. Heute geht es um Winnie Mandela, wie ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt. Sie war eine südafrikanische Aktivistin gegen das Apartheidsregime und später Politikerin im Parlament. Sie war eine große Heldin, muss man sagen, für die Schwarzen, aber sie war auch durchaus umstritten. Sie war an Misshandlungen, Entführungen und wohl auch einem Mord beteiligt. Wie ihr an diesem Thema schon hört, wird es keine ganz leichte Folge. Also ich werde nicht sehr grafisch in meiner Beschreibung, aber es geht viel um Rassismus und um psychische und physische Gewalt. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann überspringt die Folge vielleicht lieber. Und dann wollte ich noch eine Kleinigkeit sagen, und zwar reden wir in der Folge, die wir schon aufgenommen haben. Am Ende der Folge reden wir über einen Prozess und ein Urteil, das über sie gefällt wurde. Und du, Susanne, hast dann an einer Stelle gefragt, ob es sich denn um ein gerechtes Urteil handeln kann, wenn sie doch in einem Unrechtsstaat leben. Aber das ist mir nachher beim Schneiden klar geworden, dass dieses Urteil schon ergangen ist, als die Apartheid schon beendet war und als sie zumindest auf dem Weg schon waren zu einem Rechtsstaat. Und wenn ihr ihren Namen noch nicht gehört habt, dann bestimmt den von ihrem Mann, denn das war Nelson Mandela.
It's
Jetzt bin ich ja immer sehr gespannt. Ich hab mich nicht vorgebildet, Petra. Ich sag's dir gleich.
Ich habe dich ja auch mit dieser Aufnahme etwas überrascht.
Ja, die Uhrzeit war vielleicht auch ein bisschen plötzlich. Auf einmal war es da. Huch, wir nehmen auf.
So plötzlich war auch Winnie Mandela da am 26.09.1936.
Oh, wie schön. Entschuldigung, vor lauter origineller Übergangspointe habe ich jetzt den Geburtstag trotzdem verpasst.
1936 ist sie geboren worden.
Ah, das ist derselbe Jahrgang von meinen Eltern.
Ihr Geburtsname war, ach ja, und jetzt geht's los. Die Namen sind ja auch immer so schwierig.
Also, ja, ich hab mich echt schon gefragt, ist Winnie eine Abkürzung?
Winnie ist eine Abkürzung für den wunderschönen Namen Winifred. Ein deutscher Name, weil ihr Vater großer Fan von Deutschland war und von Bismarck. Aber sie hat auch noch einen afrikanischen Namen, Nom Samo Winifred Tsaniwe Madikizela. Mhm. Und ich entschuldige mich wirklich für alle Namen, die ich ausspreche. Also wenn es jemand von euch besser weiß, bitte meldet euch. Ja, der Name Mandela oder, also ich glaube, wir in Deutschland sagen immer Mandela, wenn man sich aber Videos anschaut, internationale Videos, also eigentlich werden sie Mandela ausgesprochen. Und der kommt natürlich von Nelson Mandela, den wir alle kennen, der Friedensnobelpreisträger und erste schwarze Präsident von Südafrika. Mhm. Sie ist eine sehr interessante und schwierige Persönlichkeit. Sie hat praktisch zwei Seiten. Einerseits wurde sie verehrt, so als die Mutter der Nation, die über Jahrzehnte versucht hat, die Apartheid in Südafrika abzuschaffen und sich dafür hat einsperren lassen. Also praktisch so das große Vorbild war. Auf der anderen Seite wird ihr aber auch vorgeworfen und sie wurde auch dafür verurteilt, Korruption. Aber sie soll auch dafür mitverantwortlich gewesen sein, oder war es wirklich, einen bzw. mehrere junge Männer misshandelt und einen davon ermordet zu haben.
Ermordet sogar?
Und da ist eben die Frage, wie bringt man sowas in Einklang?
Ist sie verurteilt worden dafür? Oder?
Ja.
Also das ist sozusagen erwiesen?
Sie hat es immer bestritten, aber ja, es wurde anhand von Zeugenaussagen erwiesen und sie wurde verurteilt. Mhm. Ja, und wie kann man sowas in Einklang bringen? Diese tolle Frau, die sich da, die wirklich versucht hat, ihr Land zu retten, ihre Leute zu retten und dann aber sowas macht. Und ich glaube, man kann's und ich hoffe, ich kriege das hin, auch hier zu zeigen, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch tausende Bücher lesen können. Es gibt auch ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob darin so viel mehr gestanden hätte, aber wie gesagt, ich habe halt so das Gefühl, ich weiß eigentlich nicht genug und so. Naja, also ich bin jedenfalls bei dreien gelandet. Ich habe ihre, ja sagen wir mal, Autobiografie gelesen, die sie in den 1980ern geschrieben hat. Oder vielleicht eher Memoiren, also sie beschreibt so ausschnitthaft verschiedene Stationen in ihrem Leben, wo sie natürlich die Mutter der Nation ist, die immer nur das Beste wollte. Dann habe ich aber im Gegensatz dazu gelesen einen Augenzeugenbericht von einem jungen Mann, der an dieser ganzen Sache mit Misshandlung und Mord dabei war, der das natürlich ganz anders sieht. Für ihn ist sie die große böse Hexe, wird, glaube ich, in dem Buch sogar mal gesagt. Also ein ganz, ganz anderer Eindruck. Und dann habe ich noch, um das irgendwie zu verstehen, eine Biografie gelesen, die so anfing, dass es auch sehr, sehr nach Verehrung klang. Also da wurde dann auch am Anfang gesagt, zum Beispiel, sie kam aus einer großen, langen Tradition von afrikanischen Führungspersönlichkeiten. Sie war mutig und hatte nie Angst und war stur und so irgendwie. Da habe ich schon gedacht, wie kann denn das dann am Ende funktionieren, dass sie diese ganzen Prozesse aufarbeitet. Aber das war dann doch ganz gut gemacht. So, also das ist das, was ich gelesen habe. Jetzt wollte ich am Anfang mal ein paar Begriffe erklären und ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die das alles nicht so richtig wusste. Und zwar möchte ich anfangen damit, dass sie aus einem Bantu-Volk kommt. Bantu ist ein Sammelbegriff für 400 verschiedene Ethnien in Zentral-, Ost- und Südafrika, basierend auf den zusammengehörigen Sprachen. Also mehrere 400 verschiedene Völker haben verschiedene Sprachen und die werden alle als Bantu bezeichnet von den EuropäerInnen, die das erforscht und entsprechend benannt haben. Die Bantu-Völker selbst haben sich nie so zusammengehörig gefühlt. Mhm. Winnie Mandela gehörte also zu den Bantu und als Untergruppe davon zu den Xhosa, das wird geschrieben Xhosa. Mhm. Das sind also die einige von den Schwarzen, die in diesem Gebiet lebten und leben. Dann wissen wir alle, dass die schwierigen Zeiten für Südafrika anfingen, als es kolonialisiert wurde. Aus Portugal und aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden kamen die sogenannten Buren, schreiben wir entweder B-U-R-E-N oder B-O-E-R-E-N, was auf Holländisch Bauer heißt. Seit Ende des 18. Jahrhunderts nennen sie sich Buren und sie sprechen Afrikaans mit Doppel-A, Afrikaans, als, ja, also es hat sich entwickelt aus dem Niederländischen. Was ich sehr niedlich finde, ist, dass wenn ich Niederländisch höre, finde ich, es ist eine sehr niedliche Sprache. Wenn die NiederländerInnen dann aber Afrikaans hören, sagen sie, das ist aber eine niedliche Sprache.
Okay.
Man nennt sie auch Afrikaner mit Doppel-A, Kapholländer oder Weißafrikaner. Die haben eben früher dieses Afrikaans gesprochen. Inzwischen ist die Mehrheit der Afrikaans sprechenden Menschen in Südafrika aber sind sogenannte Coloreds. Coloreds kennt man vielleicht als Begriff aus den USA, wo man dieses Wort aber nicht mehr benutzen sollte, also für Farbige, weil das in den USA ebenso ein Wort aus dieser Zeit der Rassentrennung ist. In Südafrika ist das aber eine Bevölkerungsgruppe von hochgradig diverser kultureller und ethnischer Zusammensetzung. Also von den schwarzen Ureinwohnern über viele Inder kamen nach Südafrika bis zu den Kolonialistinnen und alles dazwischen. Mhm. Und während der Apartheid waren sowohl die Schwarzen ausgegrenzt, die hatten wirklich überhaupt keine Rechte, die Coloreds standen irgendwo dazwischen und die Weißen waren eben die Herrschenden. Die Apartheid, davon habt ihr bestimmt auch alle schon gehört, das war die staatlich festgelegte und organisierte Rassentrennung in Südafrika und Südwestafrika, die seit Anfang der Kolonialisierung anfing und seit 1948 gesetzlich verankerte Politik war, als damals die nationale Partei gewann und um das durchsetzen zu können, sich sogar vom Commonwealth löste, weil die internationale Gemeinschaft das natürlich keine gute Idee fand. Das bestand dann bis 1990, als die Apartheid abgeschafft wurde. Dann kamen so 4 Jahre Transformationsphase und 1994 gab es einen demokratischen System- und Regierungswechsel und Nelson Mandela wurde zum ersten schwarzen Präsident der Republik Südafrika. So viel dazu. Jetzt erstmal so zur Einführung. Mhm. Jetzt möchte ich zu Winnie selbst kommen. Sie wurde geboren in der Provinz Pondoland im Nordosten der heutigen südafrikanischen Provinz Ostkap, ein paar Stunden von Durban entfernt. Das könnt ihr euch mal auf der Karte anschauen. Sie war das 5. von 9 Kindern. Alle waren enttäuscht, sie war nur ein Mädchen. Später versuchte Winnie dann auch immer für ihre Mutter ein Junge zu sein. Also sie betete dann auch immer noch für einen Jungen und das bekam Winnie mit und deswegen versuchte sie dann immer für sie ein Junge zu sein. Sie lebten noch in so einem traditionellen Dorf, so ein Kral. Sie waren relativ wohlhabend und einflussreich, weil ihr Großvater ein Chief war, ein Häuptling war, der aber sich aus taktischen Gründen entschloss, mit den Weißen zu kooperieren und er führte auch das Christentum ein für sein Volk. Seine Frau allerdings, also Winnies Großmutter, weigerte sich. Sie wollte keine Christin werden. Ihr Vater, Kokani Columbus, also das sind seine zwei Vornamen, hätte auch Anführer oder Chief werden sollen, aber er entscheidet sich, Lehrer zu werden für örtliche Geschichte. Das heißt, dass er den schwarzen Kindern Geschichte beibringt und dabei auch sehr deutlich immer wieder sagt, wie sehr Schwarze unterdrückt werden und wie das ganze System zustande gekommen ist. Also da lernt Winnie schon so ein bisschen Politik. Er war wohl sehr streng und liebte seine Kinder, als die noch klein waren, eher so aus der Distanz. Später haben sie sich dann angenähert. Aber Winnie war auf jeden Fall wohl ein Papakind. Die Mutter hieß Mzaidume Gertrude, also auch hier ein afrikanischer Name und ein westlicher Name. Sie waren auch Lehrerin für Naturwissenschaft und eben sehr religiös. Winnie ist gut in der Schule, also sie geht auf dieselbe Schule, wo ihr Vater auch lehrt. Sie liest gern, sie lernt gern. Als sie mit der Missionsschule ihres Vaters fertig ist, geht sie in ein Internat, das 100 Meilen entfernt liegt. Zum ersten Mal in ihrem Leben muss sie Schuhe tragen, sonst ist sie immer barfuß gelaufen. Und jetzt kommt sie auch zum ersten Mal mit dem schlimmen Rassismus der Zeit in Kontakt. Und ich stelle mir das vor, wie seltsam und schwierig und hart das für kleine schwarze Kinder sein muss, wenn sie so sehen, ihre Eltern, die sie lieben und respektieren und die ihnen auch immer beigebracht haben, Erwachsene zu respektieren, wenn die dann plötzlich sehen, wie diese Eltern oder andere Erwachsene in den Augen der Weißen dann plötzlich nichts mehr wert sind und sich zum Beispiel auch nicht gegen Ungerechtigkeiten wehren können, ob es sie selbst betrifft oder andere. Nach 12 Jahren bekommt sie so eine Art Abitur und darf damit die Uni besuchen. Sie hat wahnsinnig Glück, dass sie das gerade, ich glaube 1952, diesen Abschluss bekommt, weil 1953 der sogenannte Bantu Education Act eingeführt wurde, also ein Gesetz dafür, dass Schwarze nur minderwertige Erziehung bekommen.
Das ist ja echt unglaublich, oder?
Der Minister sagt, das lohnt sich doch nicht, warum sollen die Mathematik lernen, wenn die das sowieso nicht brauchen. Schulbildung ist dazu notwendig, Menschen im Einklang mit ihren Lebenschancen auszubilden. Heißt also, Schwarze sind sowieso nur da, um zu dienen. Warum sollten sie irgendwas lernen? Es reicht, wenn sie zum Beispiel wissen, wie Landwirtschaft funktioniert oder wie weit die eine Stadt von der anderen entfernt ist in ihrer Umgebung, so ungefähr.
Gott, ja, was für ein Menschenbild da dahinter steckt. Das ist unfassbar.
Ja. Es wird auch kein richtiges Englisch mehr, also sie lernen dann auch kein richtiges Englisch mehr. Noch schlimmer als das ist, dass sie teilweise gezwungen werden, Afrikaans zu lernen, was aber für sie immer die Sprache der Unterdrücker waren. Also sie wollten das nicht lernen. Aber Winnie hat noch Glück gehabt. Sie studiert dann 1953 bis 1955 Sozialarbeit und zwar in Johannesburg. Also ihr Vater kann sich das leisten, sie nach Johannesburg zu schicken. Es gibt keine Stipendien für Schwarze, generell nicht. Muss also auch einiges gekostet haben. Jetzt wird sie langsam politisch und möchte gerne mitmachen bei Demonstrationen und bei Boykotts und so weiter. Aber sie weiß auch, wie viel ihr Vater für sie geopfert hat und dass sie erstmal einen guten Abschluss machen sollte, bevor sie sich in Gefahr begibt sozusagen. Sie lebt in einem Wohnheim, in einem guten weißen Teil der Stadt, dessen Pate übrigens Nelson Mandela ist, den sie da aber noch nicht trifft. Aber sie kennt schon den Namen und sie weiß schon, dass das ein beliebter Aktivist und Anwalt ist. Sie mag das Stadtleben sehr, sie interessiert sich für Mode und ist auch sehr hübsch und wird wiederholt für Zeitschriften fotografiert, Zeitschriften für Schwarze. Jetzt lernt sie auch die Organisation ANC kennen, African National Congress, der sie ihr Leben lang begleiten wird, weil das ein sehr, sehr wichtiger oder der Player gegen die Apartheid ist. Ist auch verboten bis 1990. Sie besucht dann eines Tages Soweto. Das ist ein sogenanntes Township, also so ein Stadtgebiet, in dem über 1 Million EinwohnerInnen leben. Schwarze natürlich, arme Schwarze. Und sie ist geschockt von der Armut. Also sie kannte Armut schon vom Land, wo sie gelebt hat. Aber in der Stadt ist das nochmal viel schlimmer. Und es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser. Die Straßen sind kaputt und dreckig. Alles ist voller Smog von den Herdfeuern. Sie weiß jetzt aber, Soweto ist ihre Heimat, wo sie den Leuten als Sozialarbeiterin helfen will, wo sie aber auch leben will.
Mhm.
Und sie arbeitet dann im Baragwanath Hospital, wird dort die erste schwarze Sozialarbeiterin und engagiert sich stark, also über ihr schmales Gehalt hinaus. Also sie will sofort immer allen Leuten helfen. Sie ist beliebt bei ihren KollegInnen, bei ihren KlientInnen. Und dort findet sie jetzt praktisch so einen Gang in eine schmale, gebildete Schicht schwarzer Männer und Frauen. Die besteht aus AnwältInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen, Krankenschwestern, SozialarbeiterInnen. Genau, und von dieser Schicht wird im Ausland gehofft, dass sie vielleicht Südafrika nochmal verändern kann. Und bestimmt hoffen die das auch selber. Dort lernt sie jetzt Nelson Mandela kennen über eine Freundin, die mit Oliver Tambo befreundet ist. Das ist auch ein großer Name in diesem African National Congress, also ein Führer der Anti-Apartheids-Bewegung. Und der ist eben mit Mandela befreundet. Und Mandela ist direkter Nachkomme der Inhaber des Königtums des Tembu-Volkes und selbst Erbe eines Häuptlingsamtes. Also er hat auch königliche Vorfahren, ist da aber auch nicht, übernimmt diese Aufgabe aber nicht, sondern ist Anwalt in der Stadt und eben schon bekannt in aktivistischen Zirkeln. Er ist 37, sie ist erst 22. Er ist von seiner ersten Frau getrennt und hat 3 Kinder. Und die beiden verlieben sich ineinander. Er hat kaum Zeit für sie. Ganz seltsam, wie sie sich dann immer so treffen. Sie wird dann abgeholt mit einem Auto. und irgendwo hingefahren, wo er gerade ist. Also ob er in seinem Anwaltsbüro ist oder ob er gerade, weiß nicht, im Fitnessstudio ist oder im Gericht oder so. Also sie wird immer dahin gefahren und dann unterhalten sie sich oder sie gehen dann auch mal essen. Aber man merkt schon, dass er eigentlich gar keine Zeit für sie hat. Aber trotzdem, ja, trotzdem verlieben sie sich und möchten heiraten. Bevor sie heiraten, sagt er ihr aber, ich muss dich warnen. Mein Lebensziel ist, dass sie, ist dieser Kampf. Ich möchte die Apartheid abschaffen. Ich werde immer Schikanen unterworfen sein, solange das andauert. Es kann auch sein, dass ich demnächst lange ins Gefängnis muss, weil gerade ein Verfahren läuft, das sogenannte Treason Trial. Und mein Privatleben und du somit als meine Frau wirst immer an zweiter Stelle stehen.
Na gut, klare Worte.
Klare Worte und sie lässt sich aber auch sehr klar darauf ein. Sie bekommt auch einen Ehevertrag, sodass sie nicht Eigentum ihres Mannes wird. 1958 gibt es eine riesige Hochzeitsfeier, der Vater richtet das aus.
Heiraten die dann kirchlich oder beziehungsweise welche Rolle spielt der Glaube, spielt er überhaupt irgendeine Rolle?
Also lass mich überlegen, ich glaube, sie war anfangs nicht besonders gläubig und hat sich dann aber später wieder dahin gewandt. Also sie kannte das ja schon von ihrer Mutter, aber ich glaube, um diese Zeit war sie nicht besonders gläubig, ich kann das jetzt auch nicht genau sagen. Also es wurde auf jeden Fall in ihrem Heimatdorf gemacht.
Die Hochzeit.
Ich nehme an, dass das christlich war, ja. Nelson Mandela ist um diese Zeit gebannt. Auch das ein Wort, was ich vorher nie gehört hatte. Die Bannung war ein Instrument der herrschenden National Party gegen demokratische Organisationen und BürgerInnen, die dann unter dem Vorwurf des Kommunismus präzisen Restriktionen unterstanden. Also sie durften sich nur an bestimmten Orten aufhalten. Sie durften zum Beispiel ihr Haus nachts nicht verlassen oder einen Stadtteil nachts nicht verlassen. Sie durften nicht publizieren, sie durften nicht öffentlich auftreten oder an Veranstaltungen teilnehmen. Sie durften sich nicht mit mehr als einer oder zwei Personen treffen. Sie durften nicht zitiert werden von Dritten und so weiter. Und wenn sie dagegen verstoßen, kam es sehr schnell zu Gefängnisstrafen. Nelson Mandela war zu der Zeit in Johannesburg gebannt, durfte aber für seine Hochzeit ausreisen, darf dort aber keine Rede halten. Sie leben dann in Orlando in einem gemieteten Haus. Nelson Mandela durfte kein Haus kaufen, mit fließend Wasser und Strom. Also es ging ihnen relativ gut. Jetzt schmeißt Winnie sich sozusagen auch in den Aktivismus. Also sie will jetzt auch aktiv werden und ihren Mann unterstützen. Und es fing damit an, dass es ein sogenanntes Passgesetz gab. Das war auch praktisch eine Schikane. Das heißt, alle Schwarzen mussten immer ihren Pass dabei haben und konnten überall und immer auf der Straße kontrolliert werden. Wenn sie ihn nicht dabei hatten, gab es entweder eine Geldstrafe oder gleich einen Monat Gefängnis. Und das haben viele Schwarze genutzt, um praktisch zu zeigen, dass sie sich nicht schikanieren lassen wollten und haben einfach keinen Pass beantragt und sind deswegen immer und immer wieder ins Gefängnis gegangen. Und Winnie auch. Winnie wird jetzt zum ersten Mal verhaftet, kommt mit vielen anderen Frauen ins Gefängnis, so in einer viel zu kleinen Zelle auf Betonboden oder so und verliert dort fast ihr erstes Baby. Also sie ist schwanger und es wird aber zum Glück nochmal, es geht nochmal gut. Sie bekommt einen neuen Job ihr wird gekündigt und sie bekommt dann aber einen neuen Job bei der Child Welfare Society. Und ist fest entschlossen, weiter zu protestieren. Ihren ersten Pass beantragt sie übrigens erst, als Nelson später ins Gefängnis kommt, damit sie ihn dort besuchen kann. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. 1959 kommt dann ihre Tochter Senani oder Seni genannt zur Welt. Durch ihre Verbindung zu Nelson hat sie jetzt praktisch die Sicherheitspolizei auf dem Kika. Und jetzt geht es damit los, dass ständig bei ihr Razzien durchgeführt werden. Also mitten in der Nacht kommt die Polizei mit riesigen Scheinwerfern, leuchtet in alle Fenster des Hauses und wummert an die Tür und durchsucht das ganze Haus. Also räumt die Schränke aus, guckt unter das Bett und einfach nur, um zu zeigen, wir haben die Macht über dich, auch wenn sie gar nichts Bestimmtes suchten. Also sie sagen immer, sie sind auf der Suche nach irgendwelchen kommunistischen Anzeichen. Also das war immer so die Anklage, kommunistische Tendenzen. Also man kann sich vorstellen, wenn das jede Nacht oder jede zweite Nacht kommt und du nie weißt, passiert was oder nicht und dann hast du noch ein kleines Kind zu Hause, dass das einfach...
Ging es dann aber um ihren Mann, also ging es schon um Nelson Mandela.
Genau, damit sie ihm zeigen, schau, wir können deine Frau belästigen, gib lieber zu, was wir dir vorwerfen. Aber
haben die nicht zusammen gewohnt?
Er war oft nicht da, aber auch wenn er da war, kam sie auch. Und hier möchte ich das erste Mal das Stichwort komplexe posttraumatische Belastungsstörung einwerfen. Dann kam 1960 das sogenannte Massaker von Sharpeville. Das war wie so oft ein friedlicher Protest, der von der Polizei gestört wurde, die einfach in die Menge schossen, wahllos. 96 Tote, 176 verletzt. Da gab es tatsächlich mal einen internationalen Aufschrei. Also ich meine, irgendwie war die internationale Gemeinschaft immer, hatte immer einen Blick auf Südafrika und wie schlimm das war. Aber manchmal ging das Interesse auch so ein bisschen zurück, wenn sie vielleicht eigene Probleme hatten und so. Aber dieses Massaker war auch im Ausland, wurde auch da registriert. Und jetzt kam es zu weiteren Streiks und Unruhen. Oliver Tambo, dieser andere Anführer des ANC, ging ins Exil. Und Mandela, der war bestimmt damit für verantwortlich, kam ins Gefängnis. Die Unruhen reichten auch bis aufs Land und erreichten auch die Region, wo Winnie herkam. Ihre Großmutter wird dadurch getötet. Ich glaube, das wäre mehr so indirekt, dass sie irgendwie einen Herzinfarkt hat. Und ihr Vater entschließt sich aber, sich jetzt der Bantu-Regierung anzuschließen. Also das war so eine von den Weißen eingesetzte Regierung für die Schwarzen. Und Winnie und Nelson und so weiter waren alle gegen diese Art der Regierung. Aber der Vater denkt zu dieser Zeit so sehr am sichersten. 1960 wird die Tochter Sintsiswa geboren, wird Sintsi genannt. Und 1961 wird Nelson Mandela dann endlich freigesprochen. Also dieses Verfahren hat sich jetzt über mehrere Jahre hingezogen, 3, 4 Jahre. Aber er geht sofort in den Untergrund, weil sie alle Angst haben, dass die Machthaber irgendwie versuchen werden, ihn anderweitig loszuwerden. Er hat mit ihr kaum darüber gesprochen, hat gesagt, könntest du mir bitte einen Koffer packen? Und dann war er praktisch weg. Mhm. 17 Monate war er dann im Untergrund. Sie sehen sich ab und zu so mit dreimal das Auto wechseln oder er kommt verkleidet oder sowas, weil halt immer irgendwie alle Augen auf sie gerichtet waren.
Oh Gott, das ist ein furchtbares Leben.
Ja. Und 1962 wird er dann geschnappt und kommt ins Gefängnis. Bei dem Verfahren verteidigt er sich selbst, weil er ist ja Anwalt. Mhm. Und es kommt zu 5 Jahren Haft ohne vorzeitige Entlassung bei harter Arbeit. Winnie macht es so, wie sie es immer gemacht hat und wie eigentlich alle schwarzen Aktivistinnen es machen wollten, sich nicht anmerken lassen, wie schwer es sie trifft. Also es hieß immer, Schultern gerade, Kopf hoch, weiterkämpfen, damit die Machthaber nicht sahen, wie sie sie verletzen. Jetzt leitet die UN zum ersten Mal Sanktionen gegen Südafrika ein. Es ist der Regierung aber egal. Sie erlassen ein neues Gesetz, mit dem sie Menschen bis zu 90 Tagen ohne Anklage festhalten können. Tausende Schwarze verschwinden, bis sie in Anführungszeichen gestehen oder sich angeblich selbst erhängen oft. Jetzt wird Winnie zum ersten Mal gebannt. 1962 darf sie Johannesburg nicht verlassen. Sie darf aber keine Schulen oder Unis betreten. Sie darf sich nicht mit mehr als 2 Leuten treffen. Die Medien dürfen sie nicht zitieren. Sie darf immerhin weiter arbeiten, hat Sorge um ihre 2 Kinder, auch wie immer noch wegen dieser ständigen Razzien. Und sie kümmert sich auch noch um Nelsons 3 Söhne aus der ersten Ehe. Viele ihrer Freundinnen gehen ins Exil und sie ist ziemlich einsam. Nach 4 Monaten darf sie zum ersten Mal ihren Mann im Gefängnis besuchen. Er ist jetzt in diesem berühmten Gefängnis auf Robben Island. Das liegt 1400 Kilometer von Johannesburg entfernt und sie darf ihn 30 Minuten sehen.
Also man fährt da mit dem Schiff hin, oder?
Ja, man fährt da dann 10 Kilometer Fähre. Mhm. Sie sind in getrennten Räumen durch so ein Gitter getrennt, also sie können sich auch nicht anfassen, sie können sich wohl kaum erkennen. Es sind immer Wärter dabei, also 1963 gibt es ein neues Verfahren gegen die ANC-Führung und Nelson wird gleich nochmal mitverurteilt, weil er war bestimmt auch, woran auch immer, mitverantwortlich, das sogenannte Rivonia Trial. Das dauert 11 Monate. Es rechnen alle damit, dass die, ich glaube es waren 15 oder 20 Angeklagten, die Todesstrafe bekommen. Aber es wird dann nur lebenslänglich. Und Nelson bleibt eben auf Robben Island. Winnie hat Probleme, ihre Töchter in die Schule zu bringen, weil niemand, also keine Schule will diese beiden Töchter aufnehmen. Und sie schickt sie dann schließlich nach Swasiland in ein Internat, wo mehrere Kinder von ExilantInnen auch untergebracht sind. 1965 wird ihre Bannung noch begrenzt auf Orlando West, also den Stadtteil, in dem sie lebt. Sie kann nicht mehr zu der Child Welfare Society fahren zum Arbeiten. Sie arbeitet in einem Möbelladen, dann in einer Reinigung, dann in einem Schuhladen. Aber niemand will sie anstellen, weil es zu gefährlich ist. Und sie muss sich Geld von Freundinnen und Familie leihen. 1969 wird sie dann selbst verhaftet. 34 Jahre war sie alt. Vorwurf, irgendwas mit Kommunismus. Es gab den sogenannten Suppression of Communism Act. Und dann bleibt sie 18 Monate im Gefängnis in Einzelhaft. In einer kahlen Zelle. Es gab drei verwanzte Decken. Es gab eine Plastikwasserflasche, einen Eimer, in den sie sich erleichtern musste, indem sie aber auch frisches Wasser zum Waschen bekam. Und das, wo sie immer pedantisch hygienisch war, das hat ihre Mutter ihr wohl beigebracht. Das Licht brannte Tag und Nacht. Es war ganz still. Und sie blieb 200 Tage ohne Besuch. Stattdessen kamen stundenlange Befragungen. Sie sollte irgendwelche AktivistInnen verraten. Und es wurde gesagt, die haben dich alle schon verraten und sag uns, was du weißt. Also so richtig, wie man sich das aus schlechten Filmen vorstellt. Und sie muss auch körperlich gefoltert worden sein. Das stand nicht so direkt da, aber dann stand da, dass sie mal meinte, wenn der Schmerz zu viel wurde, bin ich in Ohnmacht gefallen. Mhm. Und dann ging es mir einfach wieder gut. Und danach konnte ich dann auch weitermachen. Und sie hat lange, lange ausgehalten, bis sie dann wohl in einer Nebenzelle jemanden schreien hörte, der oder die gefoltert wurde. Und dann hat sie einfach alles zugegeben, was sie hören wollten. So. Mhm. Und nach 18 Monaten wurden die alle freigelassen ohne Verurteilung. Dass es ihr ziemlich körperlich ziemlich schlecht geht, ist logisch, Vitaminmangel, keine Sonne und so weiter, schlechte Ernährung. Und sie muss sich erstmal wieder zurechtfinden und entscheidet sich, dass sie ihren Vater besuchen geht. So wahrscheinlich, das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen, da muss ich irgendwie wieder hin zurück. Und der gesteht ihr jetzt, dass er inzwischen genauso gegen diese Bantu-Regierung ist, wie sie es immer war. Also sie vertragen sich sozusagen wieder. Und sie kommt gestärkt, geht gestärkt zurück nach Soweto und denkt sich, sie muss weiter kämpfen. Ganz Südafrika ist ein Gefängnis für Schwarze und sie muss weiter kämpfen, um sie alle zu befreien. Sie bleibt gebannt. Sie darf Nelson ab und zu besuchen, also wirklich so alle, weiß ich nicht, 6 Monate oder so. Die Kinder kann sie nicht mitnehmen, weil die auf Robben Island als BesucherInnen erst ab 16 Jahre erlaubt sind. Die beiden dürfen auch nur über Familienthemen sprechen, also nichts Politisches, aber sie haben irgendwie einen Code entwickelt, dass sie doch Informationen austauschen können. Es geht weiter mit Razzien und mit irgendwelchen bedrohlichen Gesten. Ihr Hund wurde vergiftet, ihr Auto wurde gestohlen und das ist so viel Stress für sie, dass sie jetzt einen Herzinfarkt bekommt. Aber sie wird wieder gesund. Ihre Tochter, sehen Sie, ist inzwischen 12 und sie ruft jetzt offiziell die UN an und sagt, ihr müsst Winnie beschützen.
Die Tochter?
Die Tochter. Mhm. Und die UN holt sich dann eine Bestätigung von der südafrikanischen Regierung, Winnie Mandela wird nichts passieren. Auch Nelson bittet die Regierung, dass die Polizei sich zurückhalten soll. Er bittet sie, Winnie eine Waffe zu geben. Aber die sagen, die ist immer so wütend und aggressiv, wenn wir da mitten in der Nacht auftauchen, die kriegt keine Waffe.
Aber er ist ja jetzt auch wieder.
Er ist im Gefängnis. Er bleibt 27 Jahre im Gefängnis.
Ach ja, stimmt, ja. Weißt du, wie viel Kontakt der nach außen hatte? Weil er ist ja direkt, nachdem er da entlassen wurde, wurde er dann ja auch Präsident, ne?
So ziemlich, ja. Also er blieb immer so der große Held. Er hat sich wohl philosophisch mit Frieden und Gleichheit auseinandergesetzt und war halt so die große Symbolfigur, wo der ANC auch die ganze Zeit versuchte, dass er nicht vergessen wird.
Aber die Kinder konnten ihren Vater eigentlich nie kennenlernen, so richtig, ne? Weil wenn sie ihn nicht mal besuchen durften, also keine Chance.
Ja, genau. Ihre Tochter hat später geheiratet, ich weiß gerade nicht welches Jahr, und zwar einen Prinzen aus Swasiland und hat durch diese Heirat diplomatischen Status bekommen und war dann die erste, die Nelson Mandela besuchen und dann auch berühren durfte. Mhm. Aber eine der Töchter lebt noch, die andere ist an Corona gestorben, 2020. Die hat erzählt, dass sie ihren Vater, weil ihr so viel von ihm erzählt wurde, natürlich sehr geliebt und bewundert hat. Aber als sie ihn dann getroffen hat, hatte sie natürlich erstmal Angst vor ihm und auch diese ganze Umgebung und so. Aber er war dann wohl sehr lieb zu ihr und sie hat gleich Vertrauen zu ihm gefasst. Natürlich ist es schlimm, in diesem Gefängnis zu sein und nichts machen zu können. Und gleichzeitig war aber Winnie da draußen auf der Straße sozusagen und hat diese ganzen Schikanen abgekriegt. Ich versuche ein bisschen zu kürzen. Sie war dann nochmal 6 Monate im Gefängnis. Das war gar nicht so schlimm wie letztes Mal. Und jetzt geht es so langsam los, dass FreundInnen sagen, sie ist zwar unsere große Heldin, sie ist eine, dann gab es international irgendwelche Auszeichnungen, Woman of the Year, oder man sagte, sie ist wie eine Jeanne d'Arc. Aber FreundInnen merken, dass sie so ein bisschen, auf Englisch hieß es, slightly unhinged sei. Also so ein bisschen.
Neben der Spur.
Ja, das ist schön ausgedrückt, genau.
Okay.
Und sie würde überhaupt keine Autoritäten mehr respektieren. Das heißt also, wenn da die Razzien losgingen, dass sie sich dann da auch hingestellt hat und geschrien hat und versucht hat, sich zu verteidigen. Sie hat wohl einmal einen Police Officer umgestoßen.
Ich meine, es war ja ein Leben im ständigen Ausnahmezustand. Ne? Also da dürfte ja praktisch der Cortisolspiegel immer hoch gewesen sein. Das Adrenalin, die konnte ja nicht mal für einen Moment irgendwie entspannen. So stelle ich mir das vor.
Ja,
ne?
Genau.
Also hast diese Erfahrung aus dem Gefängnis sowieso. Du hast noch diese minderjährigen Kinder, die du eigentlich beschützen musst. Du hast aber auch diese politische Lage, wo du sagst, das ist unmenschlich, wir müssen dagegen was tun. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also dass man das nicht ohne Spuren übersteht auch, dass das die Persönlichkeit auch verändern kann, das kann ich sehr gut verstehen.
Genau, also sie muss sehr, sehr stark gewesen sein, aber eben auch nicht stark genug. Und das kann, glaube ich, niemand. 1975 zieht sich Portugal aus Mosambik und Angola zurück, was im ganzen Süden Afrikas Hoffnung gibt. Also jetzt sind nur noch Südafrika, Südwestafrika und Rhodesien unter weißer Herrschaft. 1976 wandelt sich diese Hoffnung oder dieser Mut aber wieder, als der sogenannte Aufstand in Soweto stattfand, Soweto Uprising. SchülerInnen wollten friedlich protestieren, weil sie immer noch diese schlechte Schulbildung bekamen, arm waren und immer arm bleiben würden. Und so wollten sie friedlich durch die Straßen von Soweto protestieren. Und dann kam wieder die Polizei und schoss wahllos in die Menge. Und dadurch wurden diese SchülerInnen, also es waren wirklich Kinder im Alter von 11 Jahren und Jugendliche, die wurden so wütend, dass sie anfingen, selbst gewalttätig zu werden. Also sie zerstörten alles, was ihnen in den Weg kam und zündeten alles an und das muss wahnsinnig gewesen sein. Ich stelle mir das so schlimm vor mit diesen Kindern. Ich lese ein bisschen von Wikipedia vor. Im Verlauf des Vormittags griffen Schüler und andere Bewohner Sowetos zahlreiche Weiße und ihre Besitztümer an, etwa Bierhallen, da sie Alkohol als Mittel der Ruhigstellung der Schwarzen ansahen. Am Nachmittag und erneut am Folgetag wurden die Polizeikräfte auf bis zu 1500 schwer bewaffnete Männer verstärkt, die ohne Vorwarnung schossen. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wurden bei Razzien in Schulen inhaftiert. Durch Folter versuchte die Polizei, die Anführer des Aufstands herauszufinden. Die Unruhen griffen auf andere Townships über und dauerten bis 1978 an. Es kam zu Streiks und internationalen Protesten. Dann nach Untersuchungsergebnissen der So-und-So-Commission starben bei den Auseinandersetzungen 575 Menschen, darunter 451 durch Polizeigewalt. 3.907 Menschen wurden verletzt, davon 2.389 durch Polizisten. 5.980 Personen wurden festgenommen. Rund 250 Personen beteiligten sich in Soweto und in allen 4 Provinzen an den Protesten. Winnie Mandela sagt dazu, dass die Eltern und die Erwachsenen sich auf die Seite der jungen Menschen stellen müssten. Auch wenn das natürlich viel zu viel Gewalt sei, müssten sie sie trotzdem unterstützen. Das zeigt der Regierung natürlich, okay, Winnie Mandela hat ihre Hände da drin, wir verhaften sie erstmal wieder. 5 Monate und dann wieder ohne Anklage freigelassen. Nach der Freilassung wurde sie wieder gebannt, und zwar dieses Mal nach Brandfort. Brandfort liegt in Free State. Das ist eine Provinz von Südafrika, wo sie noch nie war. Also das ist weit weg von ihrem eigenen Zuhause. Sie kennt da nichts und niemanden. Free State gilt als die rassistischste Provinz von allen, die halt von Buren und Afrikanern geprägt ist. Weiß, träge, trocken. Sie spricht die Sprache nicht. Also sie kann halt kein Afrikaans. Sie spricht aber auch die Sprache der Schwarzen dort Lebenden nicht. Ja, und es ist wieder so, dass die Polizei in der Nacht vorbeikommt und sagt, einsteigen, wir fahren dich jetzt dahin. 370 Kilometer von Johannesburg entfernt. Ihre Tochter sind sie, die ist da 17 oder 18, die kommt mit, obwohl sie gar nicht so richtig versteht, was da eigentlich passiert.
Ist das die Jüngste?
Das ist die Jüngste. Sie bekommt so eine kleine Hütte zugewiesen, wo nichts drinsteht. Es ist die Hälfte eines Doppelhauses und die innere Wand ist nicht bis nach oben durchgezogen. Das heißt, sie hört ihre Nachbarn. Zufälligerweise war das auch irgendwie so ein Mitarbeiter der Sicherheitspolizei, der da drüben wohnte. Es gibt keinen Boden, also der Boden ist aus Erde, es gibt keine Toilette, es gibt keinen Strom. Also sie hat erstmal wirklich überhaupt gar nichts und richtet sich dann langsam nach und nach behelfsmäßig ein. Ich finde, man kann da, glaube ich, einen Film draus drehen aus dieser Zeit, weil das alles so absurd ist. Die Weißen in dieser Stadt Brandfort sind völlig überrascht, was sie sich da jetzt traut. Zum Beispiel dürfen Schwarze nicht in den Lebensmittelladen. Die müssen außen an so ein Fenster gehen und sagen, was sie haben wollen. Winnie geht da rein. Und die Weißen sind so verblüfft, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Das heißt, sie flüchten aus diesem Laden und stellen sich davor und warten, bis Winnie wieder rausgeht. Das Gleiche in einem Laden für Kleidung. Sie sind einfach völlig verblüfft, weil von ihren Schwarzen, in großen Anführungszeichen, hat sich das noch niemand getraut. Den Schwarzen wird gesagt, sie sei eine gefährliche Terroristin. Das heißt, die sind auch erstmal ein bisschen skeptisch. Winnie sieht, dass die dort noch mal viel ärmer sind als das, was sie aus der Stadt kennt. Und sie versucht, ihnen zu helfen. Und die Schwarzen sind genauso verblüfft wie die Weißen, was sie sich da alles traut. Dadurch werden sie selbst ein bisschen mutiger und versuchen es auch. Und es wird dann mehr oder weniger selbstverständlich.
Also offenbar hat sie sich weder durch Gefängnis noch Verbannung noch durch irgendwelche Drohungen wirklich einschüchtern lassen. Ja. Ne? Also
und wahrscheinlich ist sie dann auch weitergemacht und immer rabiater geworden. Aber sie hilft den Schwarzen auch, indem sie zum Beispiel eine Suppenküche einrichtet und kleine Verletzungen und Krankheiten verpflegen kann. Sie bekommt dann auch Hilfe von Freundinnen, als die dann endlich rausgefunden haben, wo sie hin ist, weil es wurde ja auch niemandem gesagt, wo sie ist. Aber es kamen dann immer Menschen und alle möglichen Leute haben sie versucht zu unterstützen. Sie hat einen Garten angelegt, sie hat den Leuten gezeigt, wie man Brot backt. Also sie war auch ständig beschäftigt und wollte das wohl auch sein. Und auch das ist wohl typisch für Traumatisierte, dass sie sich eben nicht hinsetzen und über ihre Lage nachdenken, sondern sich immer was zu tun suchen. Die Strategie der Regierung war wohl, wenn die so weit weg ist, dann denkt keiner mehr an sie, aus den Augen, aus dem Sinn. Hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil alle sie nur noch mehr bewundern. Und wie gesagt, also es kommen immer irgendwelche Leute zu Besuch und helfen ihr und erzählen von ihr und versuchen sie auch international im Gespräch zu halten, genauso wie Nelson. Ja, jetzt heiratet die eine Tochter, die andere Tochter, die bei ihr gelebt hat, kehrt zurück nach Johannesburg. Die hatte wohl auch kein einfaches Leben, schon allein, weil sie das alles mit ihrer Mutter mitbekommen hat und selbst betroffen war. Aber sie hatte wohl auch Depressionen dadurch. Ein Freund hat sie geschlagen, also fast totgeschlagen. Und sie kehrt jetzt nach Johannesburg zurück. Winnie ist wieder alleine, aber wie gesagt, es sind immer Besucher da. Sie hat inzwischen auch 5 Enkelkinder und hält sich da irgendwie beschäftigt. 1980 war das Ende des Guerillakriegs in Simbabwe und es gab demokratische Wahlen für Robert Mugabe, der später, wie wir wissen, auch zum Diktator wurde. Damals war er aber noch Hoffnungsträger. Der Ruf nach Mandelas Freilassung wird wieder lauter. Es gab neue Schulboykotts und Fabrikstreiks, Streiks im Bergbau. Das war eine wahnsinnig wichtige Industrie für Südafrika. Also es herrscht wieder Mut und Hoffnung, aber bei ihr gibt es weiter Berichte darüber, dass sie sich seltsam verhält, dass sie oft wütend ist und dabei auch gewalttätig wird, dass sie zu viel Alkohol trinkt. 1983 soll sie einen Jungen mit einem Gürtel geschlagen haben. 1984 gibt es wieder Aufstände, die sich auch bis nach Brandfort erstrecken, wobei ihr Haus zerstört wird. Sie weigert sich jetzt in Brandfort zu bleiben, kehrt von selbst nach Johannesburg zurück, wo sie eigentlich nicht hin darf. Aber nach großem Hin und Her darf sie dann doch bleiben. Ihre Bannung wird aufgehoben. In Soweto herrscht ein dauerhafter Ausnahmezustand, Notstand. Wie du ja auch vorhin schon gesagt hattest, das ganze Land ist eigentlich ein einziger Ausnahmezustand. Sie zieht wieder in ihr altes Haus und sie gründet den Mandela United Football Club, MUFC. um den traumatisierten Kindern vor Ort dort irgendwie Unterstützung zu geben. Und dann gab es auch noch die Mandela Sisters für Mädchen. Und diese Kinder und Jugendlichen, aber wirklich auch schon Kinder, können bei ihr auf dem Grundstück in so einem kleinen Häuschen wohnen. Sie gibt ihnen zu essen, sie versucht ihnen was beizubringen, sie hilft mit Geld. Aber dieser Fußballclub ist irgendwie, wird irgendwie nach und nach zu ihren Leibwächtern und so. Also ich weiß nicht, wie genau das stimmt oder darauf anwendbar ist. Aber jedenfalls sind das nicht irgendwelche glücklichen Jugendlichen, die da einen Ball hin und her kicken.
Mhm.
Sie läuft in so, wie heißt das? So Tarnfleck-Uniformen rum, also um zu zeigen, sie ist militanter als zum Beispiel der ANC, der halt immer noch so im Untergrund versucht, die Bewegung zu retten. Also sie zeigt sich offen für Gewalt sozusagen und befürwortet auch 1986 das sogenannte Necklacing oder Halskrausen-Methode, wie das wohl auf Deutsch übersetzt wird. Wobei einem Menschen ein mit Benzin getränkter Autoreifen um Hals und Arme gehängt und angezündet wird.
Ach du meine Güte.
Sie sagt dazu, gemeinsam Hand in Hand werden wir mit unseren Streichholzschachteln und unseren Halskrausen dieses Land befreien. Und es war wohl eine Methode, also es war eine Strafe für Leute, von denen, also für Schwarze, von denen man gedacht hat, sie haben den ANC verraten, sie haben mit der Polizei zusammengearbeitet.
Also eine Strafe von Schwarzen für gegen Schwarze.
Ja. Der ANC äußert sich da öffentlich nicht zu, aber privat hört sie sowohl von den anderen ANC-Anführern als auch von Nelson selbst, lass das mal lieber sein, aber sie lässt sich da jetzt nicht mehr reinreden. Sie sagt auch, sie will keine Demokratie, sondern einen sozialistischen Staat. Um diese Zeit wird dann auch Desmond Tutu laut. Er wird erster schwarzer Erzbischof von Kapstadt und er wird lauter und protestiert gegen die Apartheid und sagt, die internationale Gemeinschaft muss was tun. 1988 gab es ein großes Konzert in London für Mandela. Winnie und Nelson bekommen zusammen den Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen. Währenddessen jedoch kommt jetzt diese Sache mit diesem Misshandlungen und Mordversuch und so. Und jetzt, ich habe das in zwei Büchern gelesen, sowohl in der Biografie als auch in dieser, nennen wir es Anklageschrift von diesem einen Beteiligten. Und es waren so viele Namen und so viel hin und her und ich habe es einfach nicht hingekriegt, das zu verstehen. Aber ich versuche das jetzt mal ganz kurz. Also, es gab wohl in Soweto einen Pastor, der auch Kinder und Jugendliche aufgenommen hatten, die in Schwierigkeiten waren. Winnie angeblich fand das nicht gut, weil er war irgendwie so ihre Konkurrenz, weil sie machte ja das Gleiche. Ich finde das, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so stand das da jedenfalls. Und deswegen hat sie dafür gesorgt, dass das Gerücht aufkommt, der würde aber die Jungs, die bei ihm da wohnen, sexuell missbrauchen. Deswegen hat sie ein paar von ihren Jungs aus diesem Fußballclub, dem sogenannten, dorthin geschickt, damit die vier dieser Jungs da retten, in Anführungszeichen, in anderen Worten aber entführen und mitnehmen. Und die wurden dann wohl in dieser Hütte oder in diesem Häuschen hinter Winnies Haus gefangen genommen, gefangen gehalten und verprügelt. Und Winnie Mandela soll dabei gewesen sein. Erst soll sie nur gedroht haben, irgendwie mit irgendwelchen, was hat sie denn da noch gesagt? Habe ich vergessen. Also sie soll sie bedroht haben. Dann soll sie aber auch befohlen haben, dass sie verprügelt werden sollen. Dann soll sie auch selbst mitgeprügelt haben mit einer Nilpferdpeitsche. Dieses Wort wurde 20 Mal in diesem Buch erwähnt. Und einer dieser Jungs, der 14-jährige Stompy Sapay, wurde dabei so stark verletzt, dass er irgendwie erstmal, glaube ich, nur 2 Tage da rumlag und litt. Und dann soll Winnie Mandela gesagt haben, so ungefähr aus dem wird nichts mehr, bringt ihn weg. Mit anderen Worten, tötet ihn. Und dann haben Jugendliche aus ihrer Gang, aus diesem Fußballclub, den kleinen Stompy mitgenommen und irgendwo, ich glaube, die Halsader aufgeschnitten und dann liegen lassen. Er wurde dann erst viel später identifiziert, schneller gefunden, aber später identifiziert. Genau. Also das ist die eine Variante. Winnie war auf jeden Fall aktiv mit dabei und ist mitverantwortlich, also war aktiv dabei bei den Misshandlungen und möglicherweise mitverantwortlich für den Mord. Andere Leute sagen, die halt in ihr weiter die große Heldin sehen wollten, es war alles eine Verschwörung und das hat alles nicht stattgefunden oder sie war zumindest nicht dabei. Außerdem gab es dann natürlich auch noch Gerüchte über eine Affäre. Also sowas muss natürlich auch noch dann dazu, dass dir dem starken Nelson nicht treu geblieben ist. Es kam dann aber tatsächlich 1989 zu einer Anklage. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wer sie dann da beschuldigt hat und wer sie versucht hat zu schützen. Aber es kommt zu einer Anklage. Ihr Alibi ist, sie war in Brandfort. Sie war gar nicht da, sie war zu Besuch in Brandfort. Sie wurde dann aber tatsächlich 1991 schuldig gesprochen, die Entführung von diesen vier Jugendlichen angeordnet zu haben. Und mehrere ihrer Leibwächter aus diesem Fußballclub hätten den kleinen Stompy 14 Jahre ermordet. 1993 wurde das in einer Berufung bestätigt.
Ich meine, es war ja schon jetzt nicht unbedingt ein Rechtsstaat, ne? Es war eigentlich ein Unrechtsstaat. Also sie ist ja mehrfach für alles Mögliche ins Gefängnis gesteckt worden und so, also ohne Begründung oder ohne dass da irgendwelche Verfahren stattgefunden haben und so. Also inwiefern ist das denn glaubwürdig, so ein Verfahren in einem Staat wie damals Südafrika war? Ist das dann der Rechtsprechung? Also kann man dem dann glauben, also der Beweisaufnahme und so weiter?
Ja.
Ich finde, das ist schwierig.
Das ist total schwierig, ja. Auch weil sie es eben nie zugegeben hat. Es lag alles an den Zeugenaussagen. Sie wurde dann gefragt, aber wenn doch alle Zeugen und Zeuginnen sagen, du warst da und du sagst, du warst nicht da, dann hat sie gesagt, ja, die lügen alle. Also es klingt wirklich so, dass sie auf irgendeine Weise daran beteiligt war. Aber ob es deswegen, ja doch, natürlich war es gerecht, verurteilt zu werden. Aber da die Gerichte nicht gerecht waren, ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage.
Natürlich gab es bestimmt auch Leute, die froh waren, sie loszuwerden. Ne? Aber ich meine, klar, dass sie da nicht, also dass sie sich radikalisiert hat, das höre ich schon so.
Ja,
ne?
Ja.
Und was dann da die Folgen davon waren, ja, das ist wahrscheinlich im Nachhinein dann schwer festzustellen, weil die Zeugen ja offensichtlich auch alle ein bisschen unzuverlässig sind, weil jeder, der was dazu sagt, irgendwie eine eigene Agenda hat.
Ja. Und was ich auch super spannend fand in diesem Buch von einem der Beteiligten aus dem Fußballclub, der erzählte, dass immer, wenn man versucht hat, sie irgendwie zu beschuldigen, also die sei daran und daran beteiligt, dass die Polizei diesen Vorwürfen nie nachgegangen wären. Also er schreibt das so, als würde die Polizei sie ständig beschützen. Aber
so.
Bis jetzt haben wir eben gehört, die Polizei macht ihr das Leben zur Hölle.
Das dachte ich eben auch.
Ja. Das fand ich überhaupt
das
nicht
passt
verständlich.
Ja nicht zusammen.
Also manchmal stand da in dieser Biografie so, es war doch der Name Mandela, das heißt, deswegen haben sie vielleicht nicht umgebracht sozusagen, aber trotzdem war das ja Folter das ganze Leben über. Ja. Also ich glaube, man wird es niemals irgendwie verstehen können oder auch moralisch irgendwie beurteilen können, finde ich.
Ja. Lassen wir es einfach mal so stehen,
ja,
oder?
Genau, das muss man, glaube ich. Sie bekam 5 Jahre Gefängnis, aber das wurde umgewandelt in eine Geldstrafe. Also dafür ist sie dann ausgerechnet nicht ins Gefängnis gekommen. Jetzt änderten sich aber ja auch die Zeiten. Wir haben ja jetzt 1989, es gibt einen neuen Präsidenten, F.W. de Klerk, der praktisch 1989 in einer Rede, die nicht mal eine Stunde dauert, 42 Jahre Apartheid beendet. Alle politischen Häftlinge werden entlassen, der ANC ist nicht mehr verboten. Nelson Mandela wird auch entlassen, recht kurzfristig, um große Menschenansammlungen zu vermeiden. Winnie ist dann dabei, als er freigelassen wird und sie laufen gemeinsam durch Kapstadt. Er hält eine große Rede, in der er praktisch allen Leuten mit Namen dankt, außer ihr. Also das ist dann die Zeit, wo noch nicht klar ist, was passiert ist, wo sie auch noch nicht verurteilt wurde. Das hat ja ein paar Jahre gedauert. Aber ja, ihm ist das wohl suspekt, weil er ja auch weiß, wie militant sie geworden ist. Und 1992 trennt er sich dann tatsächlich von ihr. 1996 die Scheidung. Und sie sagen dann zwar sowas wie, wir sind immer durch unsere Liebe und unsere Kinder miteinander verbunden, aber wir können nicht mehr zusammenleben, so irgendwie. Und zuerst dachte ich, so ein Fiesling, der, weißt du, sie ist 27 Jahre für ihn da, während er im Gefängnis ist und kriegt so die ganze Gewalt und den ganzen Hass ab. Andererseits hat er aber ja vor der Hochzeit gesagt, der Kampf ist mir wichtiger als alles andere und du stehst in zweiter Reihe. Und wenn sie jetzt diesen Kampf beschädigt, dann lässt er sie eben fallen.
Gut, sie hatten ja auch nie eine Chance eigentlich, ja, wirklich.
Schon allein diese Trennung und die ganzen Traumata.
Ja. Ja.
Also das, ja, war irgendwie klar, vermutlich. Er hat dann auch kurz später übrigens nochmal geheiratet. So, jetzt mache ich noch im ganz schnellen Schnelldurchlauf, wie es weiterging. Sie wurde jetzt praktisch Politikerin, Vorsitzende der African National Congress Women's League bei den ersten freien Wahlen 1994, als Nelson Mandela Präsident wird. Sie ist bei der Inaugurationsfeier auch nicht dabei. Wird sie in die Nationalversammlung aufgenommen, wird stellvertretende Ministerin für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technologie. 1996 wurde die sogenannte Truth and Reconciliation Commission gegründet, mit Desmond Tutu als Vorsitzendem. 1997 gab es das Human Rights Violation Committee, wo sie jetzt vorgeladen wurde nochmal, weil inzwischen die Vorwürfe dieses Fußballclub-Mitglieds, Katiza heißt übrigens mit Vornamen, untersucht wurden. Das heißt, dieses ganze Thema wurde nochmal aufgerollt und sie bestreitet weiterhin ihre eigene Teilnahme und ihr Wissen darüber. Alle anderen ZeugInnen müssen lügen. Und Desmond Tutu bittet sie wohl vor laufender Kamera und vor Publikum, die Wahrheit zu sagen. Er sagt, bitte, bitte sag wenigstens die Wahrheit. Und daraufhin sagt sie dann sowas wie, es ist viel schiefgegangen. So, es wurden Fehler gemacht wegen all der schrecklichen Umstände um diese Zeit. Und das tue ihr sehr leid. Mhm. Aber es ist halt keine, so wie ich das verstehe, ist das kein Schuldeingeständnis, dass sie dafür verantwortlich war.
Nee, nicht so richtig.
1999 bekam sie von einem König ihres Volkes, also von einem Xhosa-König, den Hintsa Bravery Award. Im Jahr 2000 war sie auf einer AIDS-Konferenz in Durban und hatte ein T-Shirt an, wo drauf stand HIV-positiv, um halt den Kampf für AIDS zu unterstützen, also gegen AIDS, und kostenlose Medikamente zu fordern. 2003 wurde sie dann wegen mehrfachem Steuerbetrug, Betrug und Diebstahl zu 5 Jahren Haft verurteilt. Sie trat als Vorsitzende dieser Women's League zurück deswegen und auch als Parlamentsmitglied. 2004 war sie in der Jury des South Asian Court of Women in Bangladesch, die sich gegen Gewalt, gegen Frauen, gegen Menschenhandel und gegen AIDS einsetzen. 2007 wurde sie mit der höchsten Stimmenzahl ins National Executive Committee, dieses ANC, gewählt. 2009 erhält sie einen Platz im Parlament. 2014 wird das verlängert. Also es ist so ein Wechsel zwischen Korruptions- und Betrugsvorwürfen und politischen Ämtern und weiterhin Aktivismus für Menschenrechte. Und 2018 stirbt sie dann wegen Diabetes und mehreren größeren Operationen. So, das war jetzt sehr schnell zum Schluss, aber das war das Leben von Winnie Madikizela Mandela.
Puh, ja. Die arme Frau hat es nicht leicht gehabt, auf jeden Fall.
Ich habe noch ein sehr interessantes Gedicht gefunden von Alice Walker. Das ist eine bekannte schwarze US-Dichterin. Schon der Titel heißt Winnie Mandela, We Love You. Und es geht dann so, wenn wir dich, jetzt versuche ich das mal so aus dem Stegreif zu übersetzen, wenn wir dich in einer Zeit des Friedens kennengelernt hätten, hätten wir deine Friedlichkeit und deine Ruhe geliebt, aber diese Chance hatten wir nicht. Winnie Mandela, wir lieben dich. In einer Zeit des Krieges liebten wir deine Stärke, deinen Mut, deine Ungeduld mit Killern und Scharlatanen. Wir lieben deinen Hass. Wir lieben deine Schönheit, deinen Stil, deine Hüte und deine Frisuren. Wir lieben die Leidenschaft in deinem Körper, die Wut in deinen Augen. Wenn du lächelst, sind wir verblüfft. Wir lieben deine Loyalität zu Nelson, den Schönen, deine Aufmerksamkeit für Kinder und die Üppigkeit des Landes, das uns irgendwann wieder gehören wird und so weiter und so weiter. Und dann endet es eben auch mit, du bist die Mutter der Menschlichkeit. Also sie wird immer noch groß verehrt.
Ja, gut, das Gedicht berücksichtigt sozusagen, ne, diese ganzen Traumatisierungen,
ja.
Und ihre, ja, auf eine Art hatte sie offensichtlich eine unglaubliche Widerstandskraft und auch einen großen Widerstandswillen. Hat sich also da nicht unterkriegen lassen, ist vielleicht das ein oder andere Mal vom Weg abgekommen. Aber dass sie überhaupt auf diesem Weg geblieben ist, also, dass sie immer wieder zurückgefunden hat, ist ja erstaunlich genug.
Ja.
Ja. Also, man hätte sich so eine Geschichte auch ganz anders vorstellen können.
Und es wird wahrscheinlich auch viele, viele AktivistInnen gegeben haben, die eben nicht so lange durchgehalten haben und von denen wir deswegen nichts wissen. Die dann zum Beispiel sich im Gefängnis erhängt haben oder sich einfach zurückgezogen haben.
das stimmt. Ja, klar, sie kennt man natürlich auch wegen des Namens. Ja. Ich erinnere mich auch, dass das irgendwie auf eine Art immer präsent war, aber ich habe mich nie so intensiv, also dieser Name Winnie Mandela, Nelson Mandela, aber ich habe mich nie so intensiv damit auseinandergesetzt.
Nee, ich eben
also,
auch nicht.
Ja, spannend. Ja, vielen Dank,
ja, sehr
dass
gerne.
Du diese drei Bücher gelesen hast und das hier so zusammengefasst hast.
Es hat
mir jetzt viel zum Nachdenken.
Viel zum Nachdenken. Es hat mich auch wirklich mitgenommen, vor allen Dingen dieser Aufstand in Soweto, da wo die Kinder plötzlich ihre ganze Wut so rausgelassen haben und gewalttätig. Und da habe ich gedacht, boah, das ganze Land leidet.
Und es dauert wahrscheinlich auch lange, mehr als eine Generation, bis das irgendwie ja, vergeht oder auf, ja.
Und Südafrika ist ausheilt. Ja immer noch ein, sagen wir mal, gefährliches Land. Und also in dieser Biografie, da wurde eben auch das Stichwort komplexe posttraumatische Belastungsstörung genannt. Und komplex sind eben solche Traumata, die nicht durch ein einmaliges Erlebnis entstehen, sondern eben durch wieder und wieder und wieder und wieder Gewalt und ja. Und ich meine, man kann sie natürlich nicht jetzt im Nachhinein diagnostizieren, aber ich finde, das passt extrem gut und wahrscheinlich passt das auch einfach auf das ganze Land zu der Zeit.
Ja, das stimmt. Ja,
das war jetzt kein sehr fröhliches Thema. Ich hoffe, nächstes Mal wird es ein bisschen weniger gewalttätig.
Gucken wir mal. Das hoffe ich auch.
Aber ich bin sehr froh, dass ich mich jetzt mit ihr beschäftigt habe und ich hoffe, euch hat es auch, wenn schon nicht gut unterhalten, dann zumindest informiert.
Auf jeden Fall.
Gut,
okay.
Dann entlasse ich euch und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.